Bau dein Business mit Philipp Westermeier, präsentiert von GoDaddy.
Zweite Folge unseres Formats Bau dein Business. Mit GoDaddy machen wir gemeinsam einen Podcast, wo wir von Leuten, die spannende Sachen im Internet machen, lernen wollen, wo wir vielleicht auch ein bisschen uns austauschen wollen, wo ich vielleicht dann und wann auch mal Tipps geben kann. In der aktuellen Folge, die jetzt gleich kommt, ist zu Gast der Christian Gürnt von Radio Nuklear, nicht Nuklear, Nukula. Das ist ja eigentlich der Lieblingsfehler, den man wahrscheinlich macht, wenn man euch sieht. Ich kenne euch ja von der Podcast-Chartliste, und da dachte ich mir, was ist denn das? Nuklear? Was machen die eigentlich? Jetzt weiß ich's, wir sprechen gleich drüber. Auf jeden Fall eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Ich freue mich aufs Gespräch. Moin, Christian.
Moin. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, das haben wir beide am Ende den Kollegen von GoDaddy zu verdanken. Wir steigen mal direkt ein. Also, du musst mir erklären, ich habe es gerade schon falsch ausgesprochen. Radio Nuklear. Erstmal, wo kommt denn dieser Name her? Was macht ihr?
Also Radio Nukular basiert eigentlich auf diesem altbekannten Simpson-Gag. So, das Wort heißt Nukular. Nukular. Wir sind drei Freunde.
Man merkt schon, es geht um nerdige Themen.
Ja, genau. Damit wollten wir im Prinzip auch direkt sagen, so, wer den Gag versteht, der weiß auch ungefähr, worum es geht. So, die andere Idee war quasi vorwärts in die Vergangenheit, quasi das Gegenteil von zurück in die Zukunft. Hat sich dann aber auch nicht so geil angefühlt. Und dann war nur noch die Frage Nukular Radio, Radio Nukular. Okay, wo ist der Flow? Radio Nukular war es dann. Und genau, wir machen einen Retro- und Anekdoten-Podcast. Das ist quasi unser Kerngebiet mit Radio Nukular. Und aus Radio Nukular hat sich dann halt ein ganzes Netzwerk an Podcasts entwickelt, die wir mittlerweile selbst vermarkten, wo wir halt schauen, dass das Ganze auch auf Bühnen stattfindet, dass halt irgendwie drumherum ganz, ganz viel passiert im Video- und Audiosektor, also vermehrt jetzt auch im Videosektor. Und ich glaube, deswegen bin ich hier, darüber zu reden.
Ja, ja, also, wobei, wir wollen ja auch ein bisschen gucken, also erstmal vielleicht, wo kommt das her, was bist du für ein Typ, und dann was habt ihr vor? Wie kriegt ihr das groß? Du hast gerade schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt, ihr macht mittlerweile Touren, also ne, auch live, wo relativ viele Leute kommen. Das ist halt irgendwie eine ganz ungewöhnliche Sache. Am Ende hast du aber dein Hobby vor allen Dingen zum Beruf gemacht. Du hast irgendwie mal erzählt, ich habe das so ein bisschen recherchiert, du seist zu dumm gewesen, dich an der Uni einzuschreiben. Ja. Du hast irgendwie so ein bisschen so eine Outsider, Outlaw Lebenslauf von Anfang an.
Ja, also Outlaw klingt schon sehr cool. So, also ganz so hart ist es dann natürlich nicht. Genau, ich war halt ganz normales unteres Mittelschichtkind so aus dem oder vom Niederrhein und war dann auf der Grundschule, auf der Hauptschule, habe dann mein Abi gemacht und so weiter und so fort und war tatsächlich zu dumm, um mich an der Uni einzuschreiben. Ich wollte studieren damals. Wollte aber studieren, um irgendwann bei einem PC-Magazin anzufangen. Also ich wollte quasi Deutsch, also Germanistik und Journalismus studieren und habe es dann nicht geschafft, mich wirklich an dieser Uni anzuschreiben in Magdeburg und war einen Tag vor meinem Umzug, habe dann nochmal bei der Uni angerufen, so, ja, ist alles cool, so, wie man das vielleicht macht, ich weiß es nicht. Und dann meinte ich, ja, Herr Gürn, Sie sind gar nicht Sie sind gar nicht eingeschrieben. So, und dann ist natürlich eine Welt zusammengebrochen und ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später habe ich dann mein Volontariat angefangen in Fürth, weil eben genau das PC-Magazin, für das ich eigentlich studieren wollte, zu mir kam, Texte von mir entdeckt hat irgendwie und die meinten dann so, ja, wir bräuchten jemanden, hättest du Lust, dich vorstellen zu kommen? Und die Lust war natürlich da, dann habe ich da angefangen, habe ein Volontariat angefangen in der Redaktion bei der PC Action. Davor war ich noch bei Giga eine Zeit lang, was auch als Unternehmen damals ganz, ganz populär war. So, dürft ihr ja auch viele kennen. War damals noch Praktikant dort. Und bei der PC Action bin ich dann halt durchgereicht worden. So durch die Redaktion vom Volontär zum jungen Redakteur, zum Redakteur. Leitung von der Website, die wir damals dann neu aufgebaut haben. War einer der größten Website-Launches bis zu dem Zeitpunkt bei Computec. Und von Computec ging es dann nach Hamburg, so. Damals gab es die Rocket Beans noch nicht, damals war es noch MTV Game One und da habe ich angefangen als Redakteur und war dann irgendwann Chef vom Dienst für die Website auch vor allem und habe mich da halt um alle Belange gekümmert, die mit MTV zu regeln waren im Videospielsektor und da haben wir auch, waren wir relativ erfolgreich mit und bin dann gewechselt nach München aufgrund eines recht guten Angebots, mehr Freiheiten, mehr kreative Freiheiten, zu Gameswelt, also zu einem Verlag auch, der Gameswelt macht. Gameswelt ist eine der prestigeträchtigsten Websites für Videospiele im deutschen Raum und habe da angefangen als Creative Director und habe dann gemerkt, dass ich ganz gut verkaufen kann, dass ich es schaffe, halt Konzepte zu entwickeln, die dann auch noch zu verkaufen an Kunden und wurde dann zum Head of Content Advertising. Habe dann gemerkt, irgendwann so, ja, eigentlich Radio Nukular, was wir 2014 gegründet haben, trägt sich von alleine oder könnte sich von alleine tragen, wenn wir da jetzt so diese extra Meile laufen. Und seit, ich glaube, Ende 2018 müsste es sein. Nee, 19. Irgendwann, die Zeiten verschwimmen, du weißt es selbst jetzt gerade im Jahr 2020, ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen nur noch Radio Nukular und alles, was halt damit zu tun hat.
Das heißt ein Podcast-Projekt damals schon gewesen, wesentlich?
Genau. Also 2014 haben wir es gegründet, Max, Dominik und ich. Und eigentlich war es sogar so, dass wir ein Videoformat entwickeln wollten für Gameswelt. Und Radio Nukular wäre ein Videoformat geworden, hätten wir näher aneinander gewohnt. Also damals war es einfach so, ich meine, Videoinhalte sind viel, viel teurer zu produzieren als Audioinhalte. Und wir wohnen halt alle sehr, sehr verstreut oder wohnten alle sehr, sehr verstreut. Und dann zweimal im Monat zu sagen, wir treffen uns in München, wir haben ein Studio, das in dem Fall von Gamesfeld zwar gestellt worden wäre, aber was wäre, wenn es nicht mehr so wäre? Das war uns halt irgendwie so ein bisschen zu, nicht aufwendig, aber es fühlte sich nach einer zu großen Sache an. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns doch einfach mal Podcast ausprobieren. Wir hatten die Erfahrung damals.
Also als Hobby damals aber.
Als Hobby, komplett. Also ich habe die Erfahrung damals gesammelt zu PC-Action-Zeiten schon. Also Mitte der 2000er oder Ende der 2000er dann. Da haben wir schon den PC-Action-Podcast gehabt. Und da habe ich gesagt, hey, das war so ein schönes Format. Lass uns doch irgendwie nochmal schauen, ob diese
Podcast. Aber da war ja Podcast noch ganz klein.
Es war ja schon wieder tot. Also so, sagen, das ist ja die erste Welle. So.
Hatten da die Leute überhaupt schon alle iPhones
Telefon.
Smartphones so?
Meinst du jetzt zu PC-Action-Zeiten?
Ja, als ich zum ersten Mal richtig mit Podcast angefangen habe damals.
Genau, also Mitte der 2000er war es so, du hast es halt hauptsächlich über den Desktop gehört. So.
Musstest du irgendwie so eine Datei runterladen und so.
Genau. Und das hast du halt darüber gehört. Und als wir mit Nukular angefangen haben, da hat sich das dann schon, iTunes war halt die einzige Verbreitungsplattform. Deswegen sind jetzt auch immer noch die meisten Leute, die uns hören, halt von iTunes oder jetzt Apple Podcast.
Wie viele Leute hören euch jetzt aktuell so?
Momentan ist es so, dass es halt gut sechsstellig ist. So, also
pro Folge?
Ja, pro Folge, genau. Also,
und wie macht ihr die Folgen so im Monat?
Wir machen 2 Folgen pro Monat. Mhm. Also wir sagen immer so, nach 24 Stunden sind es ungefähr 250.000 Downloads. Und, aber es werden halt sukzessive mehr, je nach Thema. So, wir machen ja keine tagesaktuellen Themen. So, das ist halt unser großer Vorteil. Das heißt also, Leute, die uns neu entdecken, hören auch gerne nochmal von Folge 1 an, weil das halt alles nur noch in der Retrospektive gesehen wird. So, erste Folge ist Ghostbusters. Natürlich kann ich mir Ghostbusters jetzt anhören. Ich kann mir in 20 Jahren noch alles zu den Ghostbusters anhören. Es ist nicht tagesaktuell, deswegen würden halt Folgen, wir haben eine Folge große Medienpodcast, so die Zahlen sind 7-stellig. Wir haben eine Folge jetzt zu Black Lives Matter, die Folgenzahl wird wahrscheinlich auch irgendwann jetzt 7-stellig
sein. Aber das hat jetzt eigentlich dann nichts mehr so mit Gaming zu tun, ne?
Gaming wird immer wieder eingestreut. Also wenn du dir den Podcast anhörst, jetzt wirklich nur Radio Nukular, was ja unser Schlachtschiff ist von unserem Netzwerk und die anderen Boote drumherum, die anderen Podcasts sind halt freier in ihrer Bewegung. Wenn du den Podcast anhörst, dann ist die erste halbe Stunde, manchmal auch die erste Stunde, je nachdem, ist es so, dass wir uns die Frage stellen, was machst du gerade? Und dann sind aktuelle Sachen dabei. Dann sage ich zum Beispiel, hey, ich spiele jetzt gerade Call of Duty Warzone. Irgendwie 26 Stunden am Tag. So, und Max erzählt dann, ja, ich mache gerade einen Test für die Man Cave, einen anderen Podcast von uns, der sich mit aktuellen Spielen beschäftigt. Für The Last of Us. So. Und das ist halt unsere Art, Aktuelles da reinzupacken. Und dann geht es im Prinzip in dieses Retro-Thema, in dieses Anekdotenthema rein.
Also, ich glaube, man tritt dir nicht zu nahe, wenn man sagt, ihr macht schon sehr, sehr nerdige Sachen. Ihr habt auch so ein bisschen am Ende eine Medienmarke gebaut.
Ja.
Auch vielleicht ein bisschen, ist das zu hart zu sagen, für Außenseiter, so für Leute, die nicht so in der Mainstream mitschwimmen?
Gar nicht. Also ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, so der Nerd. So, weil in den 80ern war ein Nerd was ganz anderes als in den 90ern, als in den 2000ern. So, als ich in den 90ern angefangen habe, zu sagen, so, ja, ich lese Spider-Man-Comics oder ich lese die Turtles, so, oder ich finde das cool, ich finde das cool, da warst du halt natürlich so, hä, was? Das kann ja gar nicht sein, das ist ja super, ist ja kindisch, so. Und jetzt bist du auf einmal, die Nerds von damals sind die Geschäftsführer von heute, so, weil die sich einfach halt mit anderen, mit Themen anders auseinandersetzen, weil sie sich halt auch viel früher mit Techniken auseinandergesetzt haben, weil sie viel, viel früher adaptiert haben, so, was ist das Internet überhaupt? So, wo sind Möglichkeiten da? Und Nerd ist immer so ein bisschen so ein Begriff, je nachdem, wer es sagt, ist es entweder ein Lob oder er meint es halt so ein bisschen abwertend, immer noch. Aber wenn es jetzt von einem anderen Nerd wie dir kommt, also Nerd hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt mit Games unbedingt auseinandersetzt. So, du kannst ja auch ein Sportnerd sein, du kannst ja auch ein Schachnerd sein.
Marketing-Nerd
sein, genau. Und wenn du von Nerd zu Nerd ist es so ein Schulterklopfen. So, und da fühlt man sich dann natürlich cool. Und wir machen Podcasts vor allem deshalb, weil wir glauben, dass es Leute gibt, die so sind wie wir, oder der Beweis ist ja jetzt da mittlerweile, dass es Leute gibt, die so sind wie wir, und für die machen wir das eigentlich. Und es ist eigentlich egal, ob wir diesen Podcast machen, also Max, Dominik und Chris, oder ob wir vielleicht sogar einfach drei andere Leute aus unserer Hörerschaft akquirieren würden, die diesen Podcast machen.
Hauptsache diese Subgruppe oder diese Subkultur hat eine Stimme sozusagen.
Genau, wir geben einfach nur die, es klingt halt super doof, als wäre ich hier vor 60.000 Leuten und sage so, wir haben eine Stimme. So. Aber wir versuchen einfach nur stellvertretend für diese Subkultur zu sprechen und dieser Subkultur im Prinzip eine Stimme zu geben.
So. Wie groß schätzt du, ist die Subkultur in Deutschland?
Unfassbar groß.
Also ich meine jetzt ganz konkret euer Bereich. Da klar, es gibt natürlich auch andere Subkulturen, ja. Leute, die Mittelalterspiele spielen, die Extremfahrradtouren machen, gibt ja alles, aber sag mal so, euer Bereich, der ist ja, was schätzt du so?
Der Punkt ist, jeder hat das in sich. Ich glaube, jeder hat so diese Nerdigkeit in sich und dieses sich auseinandersetzen wollen mit einem bestimmten Thema. Du musst es nur rauskitzeln. So. Und das ist ganz egal. Manchmal weißt du es vielleicht auch gar nicht. So. Ich habe zum Beispiel, was ich bis vor 3 Jahren gar nicht wusste, eine extreme Nerdigkeit jetzt entwickelt für Solarlampen. Und ich bin so, hä, wo kommt das denn auf einmal? Wo kommt das denn auf einmal her? Und ich bin so auf diesem Trichter, so, ich möchte jetzt alles mit Solar ausstatten. So, ich habe eine Powerbank, die solarbetrieben ist. Und bin so, ja, das macht ja super viel Sinn. So, die Sonne ist ja hoffentlich immer da. Und jetzt müssen wir das irgendwie effektiv nutzen. Und dann da habe ich so eine Nerdigkeit entwickelt. Und genauso ist es halt bei Videospielen. Wenn du jemanden, ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt auf der Welt, der sagt, oder
der normal ist.
Der normal ist, ja. So, nee, aber der sagen würde, ich finde Videospiele immer scheiße. So. Sondern du hast vielleicht einfach noch nicht das richtige Spiel für dich entdeckt. Mhm. So, dieser Spieltrieb, der ist ja in jedem drin. So. Jeder von uns hat einen Spieltrieb. Mhm. Und manchmal hast du vielleicht gerade keine Zeit. So, ich bin alleinerziehend zum Beispiel. Ich habe weniger Zeit als manch anderer. Aber die Zeit, ich weiß halt, wie ich meine Freizeit effektiv nutzen will. Und du findest zum Beispiel für jeden Videospiel, so, und sei es ein Mario Kart, was halt irgendwie wirklich Plug and Play irgendwie aufnehmen, mitspielen ist, so. Wenn ich dir sage Mario Kart, dann wirst du halt, Super Nintendo. Damals der Super Nintendo, das war ein tolles Gerät. Und dann vielleicht verromantisierst du das Ganze für dich selbst, aber du bist zumindest so wieder in dieser jugendlichen Bubble. Du bist wieder so 12, so, oder 10 und dann so, der Super Nintendo, den hatte ich. Mein Kumpel damals, mit dem ich immer Fahrrad gefahren und dann waren wir auf dem Bolzplatz und dann hast du halt so, ja, das Bolzplatz-Thema, ein ganz großes Thema. Und dann war das Thema da auf einmal Tony Hawk, als es rauskam, so für die PlayStation. Und meine Kumpels und ich, wir haben da gesessen, haben Tony Hawk gespielt. Und ich glaube, das musst du einfach nur bei jedem so ein bisschen rauskitzeln, so dieses sich daran erinnern. So, viele haben das auch verdrängt, viele sagen einfach so, ja, Videospiele, damit habe ich abgeschlossen.
Was ist denn also das Spiel, was du in deinem Leben am meisten gespielt hast?
Ist schwierig so, weil ich hätte das nicht zum Beruf gemacht, wenn ich jetzt nur einen Titel nennen könnte.
So. Aber sagen wir oder zwei, drei Titel.
Also ich glaube, das Spiel, das ich am meisten gespielt habe in meinem Leben, ist wahrscheinlich Diablo 2, Diablo 3, so in die Richtung.
Das ist ein Strategiespiel?
Das ist ein Action-Rollenspiel. So, und strategiemäßig wahrscheinlich dann Warcraft 3. So. Ich habe lange Zeit Geld verdient mit Counter-Strike und Unreal Tournament-Spielen, so auf LAN-Partys damals, als es noch nicht um großes Geld ging. So, das war halt wirklich.
Und was heißt, wenn du sagst, irgendwie die meiste Zeit gespielt, heißt das, hast du dann Wochen oder Monate in dem Spiel verbracht?
Jahre.
Jahre?
Ja. Also Diablo 2 habe ich, glaube ich, 11 Jahre online gespielt. So. Also nicht am Stück, Gott sei Dank. Ja, so, weil dann wär's, ich bin froh, dass ich persönlich zum Beispiel nie mit World of Warcraft angefangen habe. So, weil das war damals eine ganz klare Entscheidung, weil ich gemerkt habe, so, ich liebe Videospiele und wenn ich jetzt mit World of Warcraft anfangen würde, dann würde ich die anderen Ziele, die ich im realen Leben habe, wahrscheinlich erstmal
Hintanstellen,
genau. Und deswegen habe ich zum Beispiel nie World of Warcraft angefangen, wo ich jetzt noch dankbar bin, weil ich halt für diese Gamification und sowas bin ich relativ anfällig.
So. Offensichtlich, ja.
Aber es ist etwas, was mir aber auch zugute kommt, weil ich auch weiß, wie zum Beispiel Gamification halt in anderen Sektoren dann eingesetzt werden kann. So, wir haben, gibt es ganz viele Beispiele, aber dieses ganze Videospielthema ist ja nur ein Teil von dem, was wir eigentlich machen. So, wenn du dir halt das ganze Netzwerk anguckst, wir haben einen Podcast über Filme natürlich. Klar, ist Popkultur, ist wichtig. Wir haben einen Podcast, der heißt Trailerschnack. Da ist es so, wir reden über Trailer, die rauskommen. Im Prinzip reden wir danach dann in zum Beispiel die Man Cave über das Spiel. Wenn es dann kommt, testen wir das Ganze. 20 Jahre später reden wir in Radio Nukular darüber, wie es war, als das Spiel dann rauskam vor 20 Jahren.
Wie viele Podcasts habt ihr insgesamt im Netzwerk?
Es steht und fällt natürlich, also rund 10.
Oh, okay.
Rund 10 sind das, genau. Wir haben ein bestes Beispiel, einer davon ist auch, alle sind super nerdy in ihrem Gebiet. So, wir haben Hardbot, da geht es halt um IT zum Beispiel. Und das haben wir halt so aufgebaut, dass ich als IT Interessierte, aber nicht Experte, mit jemandem rede, den Kevin zum Beispiel, der halt komplett in diesem Thema drin ist. So, und das heißt dann halt IT für den Otto-Normalverbraucher. So, wir haben einen Podcast, der heißt Scouserfunk. So, da geht es halt nur um Liverpool. So, ich bin großer Liverpool-Fan, Meister übrigens. und da muss man einfach sagen, für diejenigen, die das von außen hören, ist es so, hä, was reden die denn da? So, was soll das so? Die reden 3 Stunden
aber
über ein Spiel.
Für offensichtlich für deutsche Liverpool-Fans.
Genau, ist für deutsche
Liverpool-Fans. Wie viele deutsche Liverpool-Fans gibt es jetzt? Wegen Klopp wahrscheinlich ein paar mehr, ne?
Ja, also Liverpool ist ja eh so einer der reichweiten, stärksten Vereine, auch außerhalb des eigenen Landes. So, durch Klopp sowieso noch mehr. Also die Downloadzahlen sind jetzt 5-stellig knapp. So, und das ist halt für uns als, es ist halt bei uns im Netzwerk ein kleiner Podcast, so. Also einer unserer kleineren Podcasts. Aber es ist halt eine direkte Anbindung an die Fanbase, so, weil das Ganze halt, das moderiere ich mit dem André zusammen. Und André ist quasi der Kopf des deutschen Liverpool-Fanclubs Berlin Reds. So. Und dadurch hast du halt direkt Feedback aus der eigenen Bubble. So. Und das ist super spannend. So, und da, also.
Erzähl mal, wie ihr das monetarisiert. Also ich meine, am Ende ist es dir auch gelungen, das ist ja auch aus Business-Sicht spannend, deine ganzen Hobbys und Nerdigkeiten, sag ich ja mal, dazu Geld zu machen, zumindest zu so viel, dass du ein gutes Leben führen kannst. Wie geht das? Also wo kommt das Geld her? Ihr macht Touren, habe ich am Anfang schon erzählt, ihr macht genau. Also live, verkauft Merchandise, ganz erheblich, müssen wir darüber reden. Aber was noch?
Wir haben uns 2014 zusammengesetzt und haben gesagt, pass auf, wir sind alle Anfang 30, ich habe ein Kind, so, die anderen beiden haben jetzt hoffentlich, also sie wissen zumindest nicht davon, dass sie Kinder hätten. aber so, wir haben ein Kind, wir haben Familie, wir haben irgendwie auch Ausgaben, so. Und wenn wir Zeit benutzen aus unserer Freizeit, und bei mir ist es dann ja wirklich die Freizeit, die ich auch mit meinem Kind hätte verbringen können, dann müssen wir das Ganze irgendwie monetarisieren. So, ich kann halt nicht, oder keiner von uns kann das vor seiner Partnerin verantworten, dass er sagt, hey, wir sind jetzt einfach mal 8 Stunden
okay,
in der Aufnahme.
Ist okay,
ja, genau, absolut. Aber es ist halt erstmal so ein Punkt, wo Podcasts sind ja immer erstmal kostenlos. Mhm. So, das ist ja der Podcast sind kostenlos, Ende. So. Und dann kommst du und sagst, ja, aber Shitty, so, ich muss halt auch irgendwie, wenn ich zu meinem Vermieter gehe, und dem sagst du, oh, aber ich mache einen guten Podcast, den kannst du dir gerne anhören, dafür möchte ich gerne hier im Monat kostenlos leben. Der sagt auch so, nee, kann ich nicht. So. Ja. Und da haben wir dann gesagt, so, lass uns gucken, was wir machen können. Lass uns das Ganze mal vermarkten selber. So, und das war natürlich so, ja, wir vermarkten das jetzt. Wir werden super reich. Wirst du am Anfang natürlich nicht. Aber wir haben simultan halt gesagt, auf Patreon. Patreon ist so eine Crowdfunding-Plattform, da kann jeder Trinkgeld reinwerfen, wie in so ein
Trinkgeld-Abo, ne? Also
genau,
dann, wenn man stellt da so ein Abo ein, was man spendet. Und dann
2, 5, 10 Dollar, ganz egal.
Aber dann kommt das jeden Monat oder jedes Jahr oder so, ne?
Das kommt entweder jeden Monat oder halt je nach Podcast. Wir haben es eingestellt, dass es jeden Monat abgerechnet wird. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, wenn ihr 10 Monate dabei seid, für 25 Dollar kriegt ihr noch ein T-Shirt. So, was halt natürlich absurd ist, weil das T-Shirt eigentlich 300 Dollar kostet demnach. Aber die Leute machen es, weil sie das, was du ihnen gibst, mögen und nicht wegen des eigentlichen Geschenks.
Und es ist keine Werbung. Es ist keine Werbung, das machen die Leute freiwillig. Das
genau.
Ist rein, um euch zu unterstützen. Das
genau.
Ist eine Art neue Monetarisierung. Es gibt ja eine deutsche Variante davon. Ne?
Genau, es gibt Steady. So, ist im Prinzip auch Patreon jetzt auf Deutsch mit Bankeinzug und allem drum
Warum
dran.
Warum habt ihr euch für Patreon entschieden?
Gab es damals noch nicht. Es gab Steady einfach noch nicht. Patreon war das Einzige, was, oder vielleicht gab es das irgendwo schon als Beta. Naja. So. Aber selbst mit Patreon waren wir damals noch so die mit die Ersten in Deutschland. Genau, und das haben wir dann, haben wir gesagt, so, ey, wir hätten schon gerne irgendwie, dass das auch, dass sich das lohnt. Und
kannst dann, das, wenn jetzt die Leute zuhören, die auch was lernen wollen, kannst du das allen empfehlen, sagen, es ist einfach einzubauen?
Es ist super einfach einzurichten. Ich würde jetzt heutzutage wahrscheinlich, wenn wir keine Podcasts auf Patreon bereits hätten, so dass wir sagen, wir haben eine Userschaft auf Patreon und wenn wir jetzt einen neuen Podcast auf Patreon veröffentlichen würden, wären die Leute schon auf dieser Plattform, müssten eigentlich nur das Abo da auch noch abschließen, würde ich jetzt sagen, wechselt dann eher zu Steady, so, weil die haben halt mehr Möglichkeiten für Deutsche, das Ganze halt angenehmer zu gestalten. Der Wechsel bei uns von Patreon zu Steady hat sich einfach nicht angeboten. So, das muss man auch dazu sagen. Und wie gesagt, wir hatten da diese Paywall damals noch und haben dann gesagt, lass uns aber gerne gucken, ob wir irgendwie das Ganze auch vermarktet bekommen. Werbung, wir haben drei Werbeslots, Mitte und vorne und hinten. Vorne und hinten ist so die Klammer, die wir verkaufen. In der Mitte ist die Midroll. Und das hat sich am Anfang, dann waren es mal 50 Euro. So, dann waren es mal 100 Euro.
Für eine Roll.
Für eine Roll, genau. Weil wir wussten ja auch gar nichts. So, es gab keine Ansatzpunkte, wo du gesagt hast, so, ja, du hast jetzt 100 Hörer, du hast 1000 Hörer. So, wir haben die erste Folge released und haben gehofft, dass uns 1000 Leute hören.
Und so. Hast du dann selber bei Firmen angerufen oder kamen bei euch Inbound-Anrufe an? Oder wie war
das? Nein, wir haben ja Gott sei Dank durch meinen Job hatte ich ja ein sehr gutes Netzwerk im Gaming. So, und habe dann halt Bekannte befreundete Partner irgendwie angesprochen, habe gesagt, hey, für 50 Euro werden unsere Serverkosten gedeckt. Hoffe ich mal. So, je nachdem, wie groß das halt wird. Und dann so kamen die ersten Buchungen quasi rein. Und jetzt hat sich das Ganze ja professionalisiert mittlerweile. Also wir sind danach dann auch extern vermarktet worden, unter anderem, haben dann aber jetzt wieder gesagt, wir möchten das Ganze intern machen, wirklich. Wir haben jetzt den Kevin dafür mit eingestellt, der mit mir die Vermarktung macht seit geraumer Zeit. Mhm. Und wir kümmern uns wirklich jetzt kontinuierlich darum, dass halt unseren Podcast vermarktet wird.
Und was hast du mittlerweile, was bekommst du mittlerweile für eine Role?
Ist unterschiedlich. Also weil wir meistens, es lässt sich sehr schwer runterbrechen. Wir verdienen genug, als dass wir damit leben können.
So. Also das heißt,
mit vier Leuten. Wir können vier Familien davon ernähren.
Aber es ist auch nicht, also das heißt, im Jahr kommen dann da schon 200.000 Euro oder sowas an oder 300.000? Wahrscheinlich, muss ja.
Muss ja. Genau. Aber also netzwerkübergreifend, jetzt nicht für mich. So, dann hätte ich nur bessere Kleidung an.
Nee, aber sozusagen für das über alle Podcasts hinweg, paar hunderttausend Euro Umsatz, ist
ja
schon mal ein Wort.
Muss ja. Also anders könntest du ja keine 4 bis 11 Familien davon ernähren.
Also, okay.
So. Aber ich glaube, es kommt am Ende so viel an, dass du sagst, es ist so, als wenn du Vollzeit einem normalen Beruf nachgehst. So viel kommt bei jedem am Ende raus. Mhm. So, es hat halt das Angestellten-Dasein ersetzt. So, wir sind ja alle selbstständig und ich glaube, das ist am besten, weil du kannst jetzt auch, 2020 läuft ganz anders als 2019. So, du weißt ja selbst, die Weltwirtschaft ist komplett auf den Kopf gestellt. Ich weiß auch nicht, wie 2021 laufen wird, wie 2022.
Aber Patreon läuft stabil.
Patreon läuft relativ stabil.
Und kommt noch an top oder ist es ein Teil
des? Das ist Teil des Ganzen, genau. Und dann kommt ja auch noch drauf an, ob du Touren machst, ob du Merch verkaufst. Aber so diese, weil du ja meintest, so, wo kommt eigentlich das, wie finanziert man sich? Ein Grundbaustein ist Werbung. Wie gesagt, Mitte, vorne, hinten. Wir haben halt feste Partner. Wir arbeiten viel mit GoDaddy zusammen. Wir arbeiten seit sehr, sehr langer Zeit mit Bayer Dynamic zusammen. Mit F-Secure arbeiten wir sehr, sehr lange zusammen. Mit Froster haben wir sehr lange zusammengearbeitet. Und wir bauen halt darauf, dass wir Partner langfristig an uns binden. Und ich glaube, sowohl wir als auch die Partner wissen das halt sehr, sehr zu schätzen.
Ihr sprecht da nicht viel mit Agenturen, sondern meistens
eigentlich
mit,
gar nicht.
Mit den Firmen direkt.
Genau, also im Fall von Froster ist direkt der Geschäftsinhaber. So, der
auch Fan ist, der euch cool findet. Und dann
absolut, wieder. Absolut. Also das waren ja mit die Ersten, die uns unterstützt haben, auch auf Live-Tour dann. Und das läuft perfekt. So, also man kann sich das gar nicht, ich hätte mir nicht vorgestellt, dass man so eine persönliche Bindung zu Marken oder zu Markenvertretern aufbauen kann und die einem aber auch keinerlei Vorgaben geben in der Hinsicht. Weil du einmal, wenn du einmal so diesen Proof hast, dieses Proof of Concept, dass das, was du machst, funktioniert, dann kommen auch viele und sagen so, ey, macht ihr mal so, weil wir wollen euch gar nicht erstmal vorgeben, wie ihr arbeitet, sondern wir wollen einfach nur bei euch stattfinden und wir finden das cool, was ihr macht. Und wir haben halt bei uns intern, das gilt sowohl für die Vermarktung als auch für alles andere, wir haben so ein Zwei-müssen-nicken-Prinzip. Das heißt also, wir, die die Vermarktung machen, kommen dann zu Max und Dominik und wir sagen halt, wir haben hier Kunde A, so, der hätte Lust, was mit uns zu machen über 6 Monate. Das würde da im Geld rauskommen und das wären halt die Bedingungen. Und wenn jetzt zwei von uns sagen, ja, dann wird es gemacht. Es sei denn, der Dritte hat sein Veto, So. Und wenn er das Vetorecht einsetzt, dann wird es auf keinen Fall gemacht, egal was die anderen sagen. Aber das ist halt bisher so selten vorgekommen.
Seid ihr eine GmbH?
Nee, wir sind alle selbstständig. Also alle Freiberufler quasi. Mhm. Aber für uns ist das Wichtige halt in dem Fall, wir haben in dem Fall ein komplettes für uns Netzwerk gegründet, wo wir sagen so, ja, wir machen das auch einfach nicht. So, wir hatten Deal-Angebote, die weit über dem lagen, was wir normalerweise kriegen, wo wir aber sagen, wir hätten für was Werbung gemacht, für harte Alkoholika zum Beispiel, wo wir aber gar keine Werbung für machen wollen. Wir würden nie Werbung machen für Zigaretten zum Beispiel. So, ich glaube, das darfst du eh nicht, aber wir würden das auch nicht machen. So. Und da haben wir halt für uns so intern so ganz strenge Richtlinien. Und dadurch, dass wir uns auch intern vermarkten, wissen wir halt genau, wie wir da selber ticken, natürlich. Und wie gesagt, das ist eine Säule. Dann ist Patreon ist quasi eine Säule, die regelmäßig reinkommt. Wir haben natürlich Merch. Wir haben die Nerdy-Turdy-Gang, beziehungsweise Max hat die Nerdy-Turdy-Gang. Das ist im Prinzip eine Klamottenmarke. Und darüber verkaufen wir auch Merchandise.
Muss man mal ein bisschen beschreiben. Das heißt, du hast mir erzählt, wenn ihr auf Tour geht, dann kauft eigentlich jeder, der euch zu euch kommt. Das sind dann teilweise so 800, 900 Leute, 1000 Leute, die euch.
Es ist im Schnitt. Also wir
in
haben
einer Venue, ne? Genau. Bei einem Tourstopp. Und dann kauft jeder ein T-Shirt eigentlich.
Also es ist so, je nach Stadt. Also wenn wir in Würzburg auftreten, sind es keine 900 Leute. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Egal, ja, wann wir in Würzburg auftreten würden, es kommen 200 bis 300 maximal. Aber wenn du in Hamburg spielst, wenn du in Köln spielst, dann kannst die Live Music Hall zum Beispiel liebevoll. Oder hier in Hamburg war es die Fabrik, in Bochum war es die Christuskirche, die halt wunderschön ist als
Aber die Leute kaufen. Also die kommen nicht nur, sondern die kaufen das Ticket und dann auch noch euren Merch. Also sozusagen der durchschnittliche Warenkorb da.
Genau, also genau. Wir arbeiten bei Live-Touren, arbeiten wir mit Landstreicher zusammen, die halt auch KIZ Kraftclub und sowas machen. Und wenn die uns halt buchen, dann sagen wir auch immer, pass auf, wir haben relativ viel Merch dabei. So, wir brauchen halt einen relativ großen Merch-Platz. Und wir haben dann eigene Designs für die Tour. Man muss ja auch dazu sagen, das ist halt jetzt nicht einfach nur draufgedruckt irgendwo, sondern wir lassen das halt in Frankfurt vernünftig produzieren. Das ist wirklich hochwertige Ware. Wie so ein Hehler jetzt gerade, so hochwertige Ware, die wir da verkaufen. aber es ist halt nicht so. Weißt du, kennst ja halt diese Ramsch-Shirts. So, dann wäschst du sie einmal, sind sie kaputt. Und du bist so, ja, okay, cool, davon habe ich nichts so. Und davon machen wir Fotos vor einer Tour oder vor Auftritten, sagen, das kostet jetzt 25 Euro, das kostet 30 Euro, der Pulli kostet 45 Euro, keine Ahnung, was wir alles dabei haben. Oder hier ist nochmal das limitierte Poster-Set. Und dann ist es oftmals so, dass Leute halt zu uns kommen und dann einfach sagen, einmal alles in S oder einmal alles in XL, einmal alles in 4XL, so alles ist da. Aber ja, es ist eigentlich schon so, dass nahezu jeder, der kommt, mindestens eine Sache holt. Aber auch da, so, wir machen das ja, weil wir genauso wären. So, wenn jetzt andere drei Leute einen Podcast gegründet hätten, der genau das macht, was Radio Nukola macht, und ich würde das hören, wäre ich auch so, hey, klar will ich ein Shirt haben. So, klar kaufe ich mir ein geiles Shirt von drei Dullis, so, die ich mag und die das verkörpern, was ich auch verkörpern möchte, die meine Subkultur vertreten. Und,
lass mal ein bisschen Business reden.
Achso, ja, klar,
bitte. Ich will einmal verstehen, am Ende soll es ja auch Lust, Leuten jetzt hoffentlich, die uns zuhören, Lust machen, selber sowas auch zu probieren, zu sagen, ich kann von meinen Interessen leben, ich habe ein tolles Leben, weil ich mache das, was mir Spaß macht, kann sozusagen spielen, Geld verdienen, aber ja, so einfach ist ja dann am Ende doch nicht, sondern ein paar Sachen musst du dir doch überlegen und du sagst ja auch irgendwie, es ist nicht ganz einfach, Werbedeals zu machen, manchmal so ablehnen, nicht immer bekommt man das, was man gerne möchte. Wo lebt denn jetzt mal so technisch gesehen eure Community, also die Menschen, die ihr erreicht, das ist ja euer Faustpfand, die leben über verschiedenste Plattformen hinweg, nehme ich jetzt mal an, bei Instagram, bei YouTube, bei Podcast-Channels, wo leben die noch so?
Tatsächlich wirst du sie überall finden, wo Leute zwischen 30 und 40 sich aufhalten.
Und wo ihr präsent seid?
Wo wir eben präsent sind. Also
was sind eure größten Plattformen?
Die größte Plattform ist immer noch Facebook, glaube ich, so, also was die eigentliche Like-Zahl angeht, wird jetzt überholt von Instagram mittlerweile. Twitter, also ist alles relativ identisch, muss man dazu sagen. Man muss auch noch dazu sagen, wir haben jeder auch noch einzelne Kanäle für uns zum Streuen, aber wenn wir nur rein Radio Nukular nehmen, dann ist es eine gute und vernünftige Mische aus diesen drei Netzwerken jetzt gerade. Aber auch da so versuchen wir uns halt natürlich auch auszuprobieren. So, TikTok kam auf, dann waren wir so, ja, sollen wir irgendwas darauf machen? So, ist es für uns als Zielgruppe relevant? Und wir haben ein bisschen was ausprobiert, haben da auch relativ gute Erfolge gehabt, haben dann aber auch gemerkt, das ist, glaube ich, eher für andere Podcasts eine Plattform ist. So, weil, weil die Zielgruppe, die wir dort erreichen können, die hätten wir gegebenenfalls sowieso schon. Die wenigen, die sich so extrem mit der Technik auseinandersetzen, die haben wir auf anderen Plattformen bereits. Und wir müssen da jetzt nicht nochmal extra Inhalte streuen. So, das machen wir vielleicht als Privatpersonen aus Spaß mal, aber so als Business, so machen wir das jetzt erstmal.
Also
erstmal
nach Facebook?
Genau, Facebook, Instagram, Twitter und jede der Plattformen hat halt ihren eigentlichen Vorteil. So,
YouTube
auch, wir haben es jetzt aber vernachlässigt, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt vor kurzem haben wir live gestreamt in einer Kooperation mit Honor. Da haben wir ein bisschen Handy-Games gezockt. Und wir dachten halt so, okay, der Kanal lag jetzt 2 Jahre quasi brach. So, wir haben immer unsere Folgen hochgeladen. Irgendwann hatten wir auch, muss man auch dazu sagen, so, dann hatten wir irgendwann keinen Bock mehr und waren so, ja, haben wir es schleifen lassen und dann irgendwann 20 Folgen auf einmal hochgeladen, weil wir waren so, ach, ist ja YouTube, ist ja egal. Und dann waren halt innerhalb von 2 Minuten 20 neue Folgen da und alle waren so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann dachten wir, okay, vielleicht kommen 100 Leute. So bei so einem Livestream waren dann 2200 Leute dann auf einmal live dabei. Und wir waren so, okay, huch, damit haben wir jetzt aber gar nicht gerechnet. Und jetzt sind wir so, okay, wir müssen YouTube doch nicht mehr so stiefmütterlich behandeln, wie wir es davor gemacht haben. Aber wir haben es vor allem gemacht, weil wir ja trotzdem nur, wenn wir Radio Nukular wieder nur als Podcast nehmen, wir sind ja quasi nur 4 Leute. Wir sind die 3 Leute, die den Podcast machen, plus Kevin, der ein bisschen so unsere rechte Hand ist, der macht Vermarktung mit, der macht alles, was Social betrifft, macht er mit. Alles, was an persönlichen Sachen von uns besprochen werden muss, ist ja irgendwie dabei. Und da müssen wir uns einfach nochmal ein bisschen anders aufstellen und mal gucken, so, wo nutzen wir unsere Zeit da effektiv.
Aber so, YouTube, sag mal ein paar Worte zu Twitch.
Twitch ist für uns als Einzelpersonen extrem relevant. So. Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auf der Plattform nicht zwingend Geld verdienen müssen, weil wir halt durch den Podcast leben können und so weiter und so fort. Das heißt, für uns ist Twitch vor allem Hobby. So, und ich streame jetzt fast täglich mittlerweile, abends irgendwie ein Stündchen mal Call of Duty, so. Max streamt als Man Cave 3-4 Mal die Woche und das funktioniert schon sehr, sehr gut, aber es ist halt für uns einfach nur ein Output, um mit Leuten überhaupt in Verbindung zu sein und nicht, dass wir jetzt da sitzen und sagen, wir müssen das jetzt krass monetarisieren, wir müssen jetzt irgendwie hier den Partner ins Boot holen, da den Partner ins Boot holen. Das ist für uns jetzt gerade erstmal ein Ausprobieren, gucken, was überhaupt möglich ist und das ist, Twitch ist ein großes Ding, so, ohne Frage. Livestream ist sowieso das Ding, was Fernsehen wahrscheinlich am ehesten killen kann. Aber für uns ist es jetzt gerade mehr Hobby noch, als dass es ein Business ist.
Mhm. So. Und jetzt habt ihr vor, und da kommen wir wieder zu unserem Partner, jetzt aber mal alle diese Kanäle, diese Community nochmal der einen zentralen Hub zu geben, eine zentrale Plattform zu entwickeln.
Genau, also wir haben seit 3 Jahren so das Gefühl, jeder Podcast von uns hat jetzt gerade eine eigene Website. Manche haben noch nicht mal so eine Website, sondern ein RSS-Feed und die Seite ist einfach nur eine leere Seite, dass sie im Netz ist. So. Ist also sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Hat uns aber auch, ob des Erfolges, den wir hatten, da waren wir so, hey, ja, das funktioniert ja. So, wir müssen uns irgendwie anders jetzt gerade aufstellen. So, die Website ist erstmal egal. Und deswegen ist es halt immer nur nebenbei gelaufen. Und vor 3 Jahren war ich dann so, hey, ich komme eigentlich aus dieser Sparte, wo eine redaktionelle Website schon sehr, sehr cool ist. Und wo es wichtig ist, die Leute auf einen zentralen Punkt zu bringen. So, wir wollen uns unabhängiger machen von Dritten. So, wir wollen halt eben genau dieses Facebook-Ding. So, wir haben eine Gruppe, eine Autokino-Gruppe mit 6.000 Mitgliedern, 5.000 Mitgliedern irgendwie so.
Eine Autokino-Gruppe?
Autokino, also einer unserer Podcasts heißt Autokino. Und das ist quasi so eine Nukular-Autokino-Podcast-übergreifende Gruppe, die wir da haben mit 5.000, 6.000 Leuten. So, dann gibt es irgendwie die einzelnen Facebook-Seiten von den Podcasts, es gibt die einzelnen Instagram-Seiten, es gibt das und das und das. Und dann war so, ey, das ist alles so viel, so viel. Wir brauchen irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle. Wir müssen uns unabhängiger machen von Dritten, von eben Facebook. So, Facebook kann dir jederzeit einfach so den Hahn abdrehen. Wenn sie wollen, dass du nicht mehr auftauchst, tauchst du nicht mehr auf. So, ähnliches bei Instagram, ähnliches bei Twitter. So. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen es schaffen, dass wir eine Plattform bauen. Und wir waren die ganze Zeit im Überlegen, wie machen wir das? So, wir haben nicht die Ressourcen dazu. Haben wir uns mit GoDaddy zusammengetan. Und haben dann gesagt, so, hey, ich kenne einen der GoDaddy-Leute jetzt seit 15 Jahren knapp oder 10, 15 Jahren und habe denen halt unser Problem geschildert. Und er war so, ja, lass uns zusammenarbeiten. So, weil zufälligerweise machen wir sowas, das, was ihr braucht. So, und dann haben wir eben diese Kooperation angefangen. Und da haben wir dann auch gesagt, so, wir wollen einen Hub bauen, So, wir bauen ihn jetzt gerade immer noch. Und wenn er fertig ist, wird er fertig sein. Aber wir wollen ihn nicht zu früh veröffentlichen. Und lass uns einen Hub bauen, der für unser ganzes Netzwerk alle Kanäle quasi zusammenbringt. Die alten Websites gibt es immer noch. Aber dieser Hub dient dazu, die Communities vernünftig an einen Ort zu bringen. Vernünftig zu sagen, hier ist erstmal der Ausgangspunkt für alle und dann wird verteilt. Wenn du ein Radio-Nukular-Hörer bist, guck doch mal hier. Vielleicht magst du ja auch die Premier League, vielleicht magst du ja den Scouserfunk, vielleicht magst du aber auch nur TV und dann ist Autokino auch noch was. Check das doch mal aus. Und die eigentlichen Websites, die bleiben zwar bestehen, aber wir wollen halt diesen Hub haben. Wir wollen diesen Community-Gedanken pflegen. Wir wollen das haben, was wir vor 15 Jahren in Foren gemacht haben, vor 20 Jahren in Foren, vor 25 Jahren in Foren gemacht haben. Und das wollen wir wiederbeleben, aber halt in moderner. Und ich meine, ich glaube, kaum jemand wird mir widersprechen, wenn ich sage, auf Facebook, auf Discord und Co. Kannst du keine vernünftigen Gespräche führen über nerdige Themen, weil sie so schnell aus den Timelines wieder verschwinden. So, dann bist du so, ah, da hatte ich doch irgendwie was.
Facebook-Gruppe oder so,
ne? Ja, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe ist trotzdem, da ist so viel los, wir haben 5000 Leute da. So, dann, da ist so viel Fluktuation, das kriegst du nicht vernünftig kuratiert. So, du hast keine Möglichkeit, 6, 7 Sachen anzupinnen. Du hast keine Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt der Thread und der ist extrem wichtig, weil wir da irgendwas besprechen. Und mit dieser Seite, deswegen gibt es halt auch einen Blog, da wird es dann so sein, dass wir zum Beispiel sagen, im Forum findet ihr den Thread der Woche. Wir wollen gerne
ein bisschen Reddit.
Ja, aber halt ein bisschen oldschooliger, noch ein bisschen sortierter. Und Reddit ist ja auch, wenn dann viel Fluktuation ist, kommst du ja auch schnell nicht mehr hinterher. Und wir wollen halt quasi sagen, wir haben diesen Blog, wir nehmen dann daraus bestimmte, redaktionell von uns bestimmte Elemente und sagen, das ist der Thread der Woche, das ist der User der Woche. Und weshalb ist es so? Der kriegt noch ein Abzeichen. Im Forum ist es dann so, dass dieser Forum-Thread angepinnt wird. Hier ist die neue Ausgabe, lass uns darüber reden, lass uns daraus dann auch Informationen ziehen.
Also ein bisschen wieder zurück in diese Community-Welt eigentlich.
Absolut, absolut. So, weil wir glauben, wir wissen es. So, wir kriegen ja genug Mails dazu, wo Leute sagen so, hey, ich vermisse Foren von damals, so dieses ganze Facebook-Ding. Oh, das ist alles nichts für mich.
Passt ja ganz gut zu euch, dass ihr nicht nur thematisch euch häufig mit der sozusagen Vergangenheit beschäftigt, sondern halt auch so irgendwie so ein bisschen so eine Technik-Sehnsucht nach den alten Technologien, der alten Form der Kommunikation habt, sogar auf Internet-Ebene.
Genau, also alte Kommunikation, aber in neuer Form. Also im Sinne von, wir nehmen ja nicht die Technik von vor 20 Jahren, so die halt jetzt einfach keinen Sicherheitsstandard mehr erfüllen würde wahrscheinlich, sondern wir nehmen halt so, wir nehmen dieses alte Modul, dieses alte, ich sag jetzt mal Forum, wenn du es ganz grob nehmen wirst, sagst, okay, jeder User hat auch noch ein erweitertes Profil, aber du schiebst es einfach ins Jahr 2020. So. Und keine Ahnung, ob das so funktionieren wird für die Leute. Aber es ist das, was die Leute uns rantragen, dass sie es gerne hätten. Und wir haben extrem viel Lust drauf. So, ich habe keine Lust, mich jetzt in Discord einzuloggen.
Und das baut dann GoDaddy für euch?
Genau, genau. Also wir arbeiten da mit GoDaddy zusammen, die bauen das nach
unten. Und die haben das ja schon wahrscheinlich als sozusagen Framework standardisiert vorliegen, ne?
Ja, man muss sagen, dazu ist es zu komplex. Also ich GoDaddy, der Homepage-Baukasten zum Beispiel, wenn du dir da eine Website baust in 15 Minuten, das geht ja super schnell. Aber das, was wir jetzt bauen, ist ja wirklich dann nochmal eine extrem große Profilverwaltung. Da werden wir nochmal ein, zwei externe Plugins dazu holen müssen. Und da setzen dann auch nochmal Entwickler extra dran. Also das ist dann schon mal noch ein bisschen was anderes, aber du kannst es natürlich da umsetzen. Also es wird halt alles von denen umgesetzt, auch mit WordPress, ist halt eine WordPress-Seite. Aber es ist etwas, was ich nicht programmieren könnte, weil da einfach nochmal diese Plugins extra programmiert werden für uns. Aber klar, über Homepage-Broadcasten, so, das ist ja der Punkt. Wenn du heutzutage ein Business baust, so, 2014 war es mir noch egal, ob wir eine Website haben. So, weil ich dachte halt, 100 Leute hören uns und dann ist alles egal. Dann wurden wir vom Erfolg überrannt und kamen nicht mehr hinterher, die Website zu bauen. So, weil wir waren so, okay, wir müssen Content liefern, wir müssen uns da erweitern, wir müssen das machen. Wir haben 10.000 Content-Ideen und damals war uns das halt egal. Und heutzutage würde ich sagen, so kein Podcast, der jetzt releasen sollte, sollte ohne eigene Website an den Start gehen, die halt vernünftig strukturiert ist. Und wie gesagt, so, wir wissen es ja selbst, wir arbeiten ja jetzt seit Januar mit denen zusammen, so, der Homepage-Podcasten, einfach anwerfen, 15 Minuten, hast eine schöne Website, hast alle Informationen da, hast deinen eigenen Blog, den du nochmal rüberziehst, kannst deinen Podcast veröffentlichen, das geht so schnell. So, ich habe für jeden, der jetzt auch das Ganze hört und Podcast releasen will, ich habe für GoDaddy, auf GoDaddy.de habe ich ein How-To geschrieben, was man eigentlich braucht, um einen Podcast zu releasen. Das heißt also ein Konzept natürlich, was ist technisch notwendig, also in Sachen Equipment, welches Mikrofon eignet sich, wie ist das Setup überhaupt, also sitzt man sich gegenüber, ist es so, dass man im Internet miteinander redet, und dann natürlich auch der Aspekt, so was brauchst du überhaupt, um gefunden zu werden. So. Und da hast du halt mit den ganzen Tools, die du auf GoDaddy.de findest, hast du halt im Prinzip so den Masterplan für dich. So, das ist alles da, mehr brauchst du halt nicht. Genau, also kann man sich da.
Also angucken. Hinweis an alle Podcaster, direkt Podcast und Website, zusammen denken sozusagen.
Absolut, absolut. Also jetzt gerade mehr denn je. So, das ist halt ein.
Ist ja auch so, dass du, ich meine, die Frage ist ja mal, wie geht es, dieses berühmte Podcast-SEO, also wie kriegt man Podcasts auffindbar gemacht? Podcasts selber haben halt eine sehr schlechte sozusagen Visibility oder Discovery. Wenn man den Podcast nicht kennt, findet man ihn kaum.
Ja.
Gerade jetzt, wo es seit Jahren immer mehr Podcasts gibt, und dass wir auch allen sagen, hey, du musst eigentlich deinen Podcast bewerben außerhalb des klassischen Podcast-Ökosystems. Du musst irgendwie gucken, dass du, weiß ich nicht, entweder Accounts hast auf Social Media oder halt Website hast, wo halt Leute sehen, dass es dich gibt und die du dann wiederum über Newsletter, über klassisches Google SEO oder über Facebook oder sonst wo sichtbar machen kannst und dann darüber die Leute zum Podcast halt hinführst, weil du schaffst es kaum, die Leute direkt irgendwie iTunes oder bei Spotify direkt irgendwie findbar zu machen. Das ist super schwierig. Da brauchst du irgendwelche Features, die sind schwer zu bekommen und so.
Ja, wir reden ja auch jetzt von einer Zeit, in der im Prinzip jede WG in Berlin 3 Podcasts hat. Also das ist ja wirklich so, ja, was so Podcast ist ja der neue Blog für viele. Mhm. Und man muss sich auch dazu sagen, ich glaube, man darf, außer wenn du es jetzt professionell machst für eine Firma, wo du sagst, wir haben jetzt einen Firmenpodcast und so weiter und so fort, dann gehst du mit anderen Ansprüchen ran. Aber wenn du sagst, ich möchte jetzt podcasten, ist das Verheerendste, was du tun kannst, zu denken, ich werde innerhalb der nächsten 6 Monate damit Geld verdienen. Mhm. Ich werde damit reich. So. Dafür ist die Szene, also diese Podcast-Szene, ich mache gerade Anführungszeichen für diejenigen, die es nur als Audio-Podcast hören, das ist zu groß jetzt gerade. So. Das ist einfach. Da sind so viele Podcasts und alle streiten sich um irgendwelche Stücke von irgendwelchen Kuchen. Aber warum auch? Also mach doch erstmal für dich, guck erstmal, fühlt sich das überhaupt an? Ist Podcast dein Medium? So, vielleicht ist es auch Video, was eher dein Medium ist. Vielleicht ist es eher Text, was dein Medium ist. Aber find erstmal heraus, ist Podcast dein Medium? Und dann such dir auch gerne Experten. Es gibt genug Experten. So, die können zu dir kommen, die können zu mir kommen, die können zu 10.000 anderen, nein, 10.000 nicht, aber zu 2-3 anderen Leuten noch kommen und sich Tipps holen. Was macht man eigentlich bei einem Podcast? So, wie baue ich das auf? Und wenn ich aber einfach nur über mein Hobby reden will, so, mittlerweile ist die Technik so einfach, es reicht im Prinzip schon fast ein iPhone, um es aufzunehmen und dann darüber einen Podcast zu streuen.
Transkribiert ihr eure Podcasts?
Nein. Wir haben einen Podcast von 8 Stunden Länge. So, also
da, die sind häufig 8 Stunden lang?
Nicht jeder, aber es kann passieren. Also ich glaube, der längste, den wir hatten, waren 10 Stunden, den haben wir dann aufgeteilt in 2 Folgen. Das war
der, und der wird auch durchgehört?
Die sind so schnell durchgehört, dass man manchmal das Gefühl hat, die Leute, oder nee, ich weiß es ja sogar, die Leute hören es auf einfach 1,5-fache Geschwindigkeit manchmal. Und wenn wir 10 Stunden releasen, ist, jetzt muss ich natürlich nachdenken, 7,5 Stunden später irgendwann kriegen wir die ersten Tweets und sind so, hey, war eine geile Folge, aber ich habe sie jetzt schon durch und eigentlich würde ich gerne eine neue Folge haben.
Wahnsinn, wirklich.
Ja.
Was sind denn die kürzesten Podcasts, die ihr macht? 2 Stunden?
2 Stunden sind so. 2 Stunden sind eigentlich, das Witzige ist, die erste Folge von uns war 2 Stunden lang. Also wir haben heute Geburtstag, 6. Geburtstag. Und ich habe deswegen nochmal geguckt, wie lang ging eigentlich die erste Folge. Die erste Folge war 1 Stunde 59. Und irgendwann waren wir bei 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden pro Folge.
Das ist ja auch körperlich erschöpfen. Du musst ja mal was essen oder so dazwischen. Oder
ja, ach, das, wir nehmen meistens abends auf. Da sind wir gut gesättigt und vom Tag schon erfreut. Aber Wir haben dann eben diese 5-6 Stunden irgendwann gehabt und dann kamen die Leute so, ja, als dann die erste Folge kam von 3 Stunden
Länge. Wie erklärst du das? Was machen denn die Leute? Also, wenn jetzt jemand dir 3-4 Stunden zuhört, welcher Lebenssituation ist der? Also, ist der dann sozusagen alleine oder ist der?
Es ist unterschiedlich. Die Leute fahren Auto. So ein Punkt, wo die Leute Podcast hören. Die Leute zocken dabei zum Beispiel. Wenn sie FIFA zocken, dann ist es ja ein Automatismus für dich. Du brauchst keine Geschichte verfolgen und so weiter und fort. Du spielst halt Fußball auf dem Bildschirm.
Und hörst dabei
Podcast. Und hörst dabei einen Podcast. Wenn ich Podcasts höre, ich bin früher viel Rad gefahren. So, da bin ich halt beim Podcast Radfahren wäre auch nicht schlecht. Aber beim Radfahren habe ich Podcast gehört. Oder beim Aufräumen hören ganz, ganz viele Leute Podcasts. Podcast ist ja so ein Medium, du musst dich halt nicht hinsetzen.
Ich meine, ich bin ja selber in der Branche, genau. Aber ich nur über die Länge wundere ich mich, weil ich habe bei uns war immer so das ne, Inlandsflug oder mal so Weg zur Arbeit, aber es sind ja alles so Sachen, die sich dann meistens im Bereich von einer Stunde oder so abspielen.
Eine Stunde ist unser Vorgespräch. Unser Vorgespräch ist meistens eine halbe bis eine Stunde.
Aber ihr müsst ja wirklich eine ganz, also ich glaube, das sagt man in der Medienwissenschaft, heißt das parasoziale Beziehung zu den Hörern aufbauen, weil ihr vermittelt ja auch kein Wissen. In dem Sinne, ne? Also es ist ja niemand, der dann irgendwie sagt, okay, ich lerne jetzt was oder ich muss, oder es ist eine neue Person, das ist ja, bist ja dann immer du oder deine Kollegen. Jetzt mal, ihr quatscht ja. Es ist jetzt ja nicht so, dass ihr sagt, ich habe was Neues für euch herausgefunden.
Man muss dazu sagen, also klar, wir werden jetzt nichts Neues herausfinden über ein 20 Jahre altes Spiel. Man muss dazu aber sagen, wenn wir zum Beispiel ein Thema der Super Nintendo so oder ein Thema Tom Hanks oder Robin Williams, ganz egal. Du lernst schon was, weil du halt viele Dinge nicht weißt, die wir dir erzählen werden. Das heißt also, und wenn es sowas ist wie, welche Filme hat er eigentlich gemacht? So, oder mit welchen Regisseuren hat er bei welchem Film zusammengearbeitet? Oder hier gibt es eine Einstellung. Warum ist die Einstellung so? Ja, das ist eine Hommage an einen Film, der 20 Jahre davor gedreht hat. Und deswegen macht es Sinn, das Ganze zu erzählen. Also du lernst schon was. Es ist jetzt kein, komm, wir setzen uns hin und schnacken einfach nur Podcast.
Und du wirst ja live, seid ihr auch dann als Comedians sozusagen. Da geht ihr so richtig in Comedy rein, ne?
Genau, also wir arbeiten live zusammen mit Henny von Badesalz. Der Vater von Max ist und der hat uns so ein bisschen unter die Fittiche genommen. So, der hat dann gesagt, ey, pass auf, wenn ihr auf die Bühne geht, so, dann lass uns mal ein, zwei Tage vorher bei mir treffen und dann quatschen wir mal ein bisschen drüber.
Wie geht jetzt auf die Bühne?
Besser als davor.
Naja, also unsere Idee, ein Opening Gag oder sowas? Ja.
Wir haben, je nach Tour hatten wir zum Beispiel einen Einspieler. So, wir hatten ein Video gedreht, der halt als Einspieler fungiert hat, aber unsere dieses ganze Live-Ding für Podcasts ist halt ein ganz, ganz großes Themenfeld, weil jetzt gerade jeder Podcast ist auf einmal live. So, ich habe mir 5, 6 Podcasts angeguckt live und das war immer scheiße. So, das war immer scheiße, weil die Leute nicht verstanden haben, dass ich, wenn ich der zahlende Kunde bin für 20, 25, 30 Euro pro Karte, natürlich finde ich es okay, wenn sie da sitzen und reden. Das ist der Podcast, den ich kenne. Aber ist es das A, was ich den Leuten geben will, wenn sie da sitzen, dass sie im Prinzip dafür mehr zahlen, um bei einer Live-Aufnahme dabei zu sein und nur um mich zu sehen. So, weißt du, also diese so, ja, aber ich bin ja da, da müssen die Leute dafür zahlen. So, das macht keinen Sinn. So. Und da ist kein Mehrwert dabei. So. Und dann haben die vielleicht auch gar keine Gäste da. Ein Gast wird es ja schon mal aufbrechen. Wenn du dir irgendeinen Gast dazu holst, hast du es schon mal aufgebrochen, das alte Konstrukt. Und dann wäre es zumindest schon mal ein bisschen mehrwertiger. Und wir haben halt gesagt, damals bei den ersten zwei Touren, das erste war so Impro, wo wir dann über unsere Jugend geredet haben. Das zweite war halt so ein Videotheken-Setting. Da haben wir eine große Videothek aufgebaut auf der Bühne. Und hatten halt wirklich, ja, weil Videothek war halt unser Ding. Und da haben wir dann ein 3 bis 3,5 Stunden Programm gehabt. Wirklich mit geskripteten Gags und ein bisschen Impro. Und das wurde dann von Show zu Show immer mehr geskriptet. Und dann war es halt schon eher so eine Comedy-Nummer wirklich. Und danach sind wir auf 2 Touren gegangen, die wirklich Podcast-Touren waren. Und die waren bei weitem nicht schlecht. Für uns, auch für das Publikum nicht. Das Feedback war gut so. Aber es war uns als, ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, auch wenn man es nicht sieht, so als Künstler war es für uns zu wenig. Weil wir gesagt haben, so, das ist nicht das, wie wir auf die Bühne wollen. Weil das können wir auch einfach machen, da mieten wir uns eine Bar. So, dann brauchen wir keine Halle mieten, wo die Leute 20 Euro Eintritt zahlen müssen, 30 Euro Eintritt zahlen müssen. Dann kommen die Leute, zahlen 5 Euro, wir treffen uns danach und dann ist gut. So. Und
sagen wir jetzt mal, so zum Abschluss vielleicht, hier der Podcast ist ja jetzt eine Stunde, insofern für dich wahrscheinlich
ungewöhnlich. Wir sind im Vorgespräch.
Genau, du bist eigentlich noch gar nicht richtig warm. Ich will jetzt trotzdem mal so ein bisschen versuchen rauszufinden, was man übernehmen kann, wenn man jetzt auch irgendwo sitzt und denkt, okay, ich müsste jetzt eigentlich anfangen zu arbeiten oder ich arbeite irgendwo und bin nicht so richtig happy oder ich denke so lose über eine Selbstständigkeit nach. Gab es bei dir so einen so Knackpunkt, wo du dachtest, okay, jetzt versuche ich es, jetzt mache ich mich selbstständig. Wann hast du gekündigt? Hattest du dann schon, weil du schon sahst, dass das Einkommen war schon, oder die Erlöse waren zumindest schon da. Also du wusstest schon, während du noch im sicheren Job warst, hattest nebenher Erlöse, die schon ein gewisses Niveau hatten, richtig?
Wir hatten Erlöse, die ein gewisses Niveau hatten, ja. Aber auch anders ausgedrückt, ich würde jetzt, Selbstständigkeit ist kein Hexenwerk. Selbstständig klingt immer so wie, ah ja, okay, der ist, der hat keine richtige, das ist keine richtige Arbeit, was da jetzt passiert. Und davon muss man wegkommen. Man muss davon wegkommen, zu sagen, so, ja, der ist selbstständig und der ist ja gar nicht festangestellt. So festangestellt ist nicht, das ist kein, ist nicht das Oberste, was man haben kann, ist nicht das Maximalste, was man kriegen kann. So. Sondern eigentlich musst du dir so denken, du gehst in ein Büro für 8 Stunden und 8 Stunden von deinem Tag. So, dann schläfst du 8 Stunden und hast dann nochmal 8, 16, 24, also nochmal 8 Stunden für dich, so im idealsten Fall. Aber wenn du ein Drittel deines Lebens mit Arbeit verbringst und sie dich nicht erfüllt, dann machst du doch was falsch. So. Also du musst doch irgendwie auch das Gefühl haben, dass du deine Zeit nicht absitzt.
Aber deine Arbeit hat dich vorher auch erfüllt bei MTV.
Natürlich, aber ich rede jetzt mal vom Allgemeinen. Also bei mir war es jetzt eher so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Schritt gekommen und wir können jetzt gerade, können es wagen. Dann kamen noch private Umstellungen dazu, wo ich gesagt habe, ich muss mehr zu Hause arbeiten können. Thema Alleinerziehend, Kind lebt bei einem und so weiter und so fort. Und da musste ich das...
Wo lebst du eigentlich?
Nahe München lebe, genau. Aber bei mir waren halt andere Gründe nochmal ausschlaggebend. Ich hätte das auch beides weiterfahren können. Das wäre für mich jetzt nicht das Problem gewesen. Aber es ist natürlich trotzdem dann zeitlich Vollzeitjob plus dieses Nukular-Ding, was man dann jetzt aufbaut, ist natürlich dann irgendwann zeitlich einfach nicht mehr stemmbar. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da jetzt abbrechen. Wir bauen das jetzt größer auf und gucken mal, ob es klappt.
Wenn's Hast du jemals klappt, Gelder bekommen, welche Weise nicht... Wie nennt man das, wenn man gerade anfängt zu gründen, da kriegt man da auch vom
Ach so, nein. Okay. Habe ich nicht. Ich glaube, du musstest, und das war
auch damals, keine Rücklagen irgendwie, kein Erbe aufgebraucht oder sowas in der Art, nee.
Also ich würde sagen, leider, aber das würde ja schon heißen, dass die Eltern weg wären. Deswegen so, Gott sei Dank, kein Erbe, aber nee, gar nicht. Also das war vom Anfang an, vom Karriereanfang, vom Praktikum bei Giga, wo ein unbezahltes Praktikum, wo man wirklich, und das muss man sagen, wurde man lange über den Tisch gezogen, fast 12 Monate lang wirklich über den Tisch gezogen, hingehalten mit, ja, da kommt bald ein Job, da ist bald ein Job frei. Dann sagst du halt so, okay, ich kann nicht mehr, also ich kann es mir finanziell nicht leisten, da in Vorkasse zu gehen. Ich habe jeden Monat Ausgaben von 400 Euro, ich habe mich komplett verschuldet für den Laden damals über die 12 Monate hinweg. Und einen Tag später heißt es so, ja, ein anderer ist als Volo übernommen worden. So, weil einer von den beiden aufgegeben hat quasi, wurde der andere übernommen. Mhm. So. Und das ist halt einfach, zum einen ist es keine Arbeitskultur für mich. So, Arbeitskultur hat immer was mit Respekt zu tun. So, jeder meiner Leute, mit denen ich arbeite, den respektiere ich für das, was er macht. Er ist in vielen Bereichen besser als ich bei dem, was er macht. Und das ist wichtig, dass ich von anderen lernen kann. Und das war halt damals da nicht so gegeben. Aber es war von Anfang an immer ein Struggle. So, es ist auch... Wenn jetzt für 4 Monate, 5 Monate was wegbrechen würde, so, wir sind im Prinzip, also 4 Leute sind auf jeden Fall von Nukular abhängig, so davon, dass es läuft, würde bei uns allen so erstmal so, huch, was ist denn jetzt los? So, das muss halt weitergehen. Mhm. Aber es ist halt ein Druck, ein anderer Druck, wenn ich für mich selbst arbeite, als wenn ich in einer Firma arbeite, wo ich vielleicht unglücklich wäre. So, und deswegen, ich möchte jetzt nicht, dass jeder, der das hier hört, sagt, ich werde morgen selbstständig, aber vielleicht mal hinterfragt mit, kann ich mir vielleicht nebenbei erstmal was aufbauen? Habe ich eine Idee, baue mir eine Website und guck mal, wie das läuft.
Wie ist so. Denn, wie viele Leute brauchst denn du oder du, ich meine, sag mal, als Mediengründer,
ja.
Was glaubst du, ist so die kleinste Anzahl an Community, die man braucht, dass das irgendwie funktionieren kann?
Einen Superreichen. das wird schon reichen.
Gute Antwort.
Der Punkt ist halt, wenn du deine Sachen erstmal. Ich bin ja kein Metallbauer, so. Ich brauche ja erstmal nichts. So. Ich muss mir kein Metall kaufen, aus dem ich dann irgendwie Ringe schmiede, wo ich dann erstmal 10.000 Euro, ich weiß nicht, was Metall kostet, keine Ahnung, ich sage immer 10.000 Euro kostet Metall, wo ich dann 10.000 Euro investiere. Ich habe keinen Invest. So, mein Invest ist so minimal in dem Fall gewesen. Ich brauche einen Stift, ich brauche ein Papier, ich schreibe meine Konzepte, rufe jemanden an, sage, ich habe ein geiles Konzept, hast du vielleicht 120 Euro für mich? So, und dann sagt er, nee, habe ich nicht. Und dann habe ich Pech oder ich habe Glück. Und deswegen sage ich ja, wenn du jetzt gerade in einer Festanstellung bist, aber eine Idee hast, so, such dir vielleicht auch einfach jemanden. Such dir jemanden, wenn du eine coole App-Idee hast. Es gibt immer Leute, die coole App-Ideen suchen. So, die irgendwie anderweitig hier, du hast deine Kohle hier verdient, so, andere haben Kohle woanders verdient. Dann kommt man zu dir und sagt, hey, Phil, ich habe eine coole Idee für eine App, ich kann es mir nicht leisten, die umzusetzen. Wie wäre es, wenn du das machst und ich bin vielleicht einfach nur der Ideengeber? So, man muss im Prinzip wirklich nur mal gucken, so ein bisschen Netzwerken gucken, wo man unterkommt. Und wir haben zum Beispiel 10 App-Ideen, die wir jetzt umsetzen wollen würden, so, was jetzt durch Nukular und durch die Größe, die wir da haben, einfach jetzt ein bisschen hinten ansteht. Aber jeder hat solche Sachen. Jeder hat doch ein Hobby, jeder hat doch Ideen, so. Und wenn du Blumen magst, guck doch mal, ob du irgendwie und fotografieren. Wieso wirst du nicht ein Blumenfotograf, machst deine geilen Blumenfotos, gehst auf irgendeine Internetseite bei Fiverr oder bei irgendwelchen Stockfotosachen und sagst, hier, ihr könnt meine Blumenfotos haben. Ich mache die schönsten Blumenfotos. So, ich mache nicht nur irgendwelche, ich mache die geilsten Fotos von Blumen. Und wenn du einen Blumenladen hast, ich mache dir richtig, richtig coole Bilder für deine Website. Und schon hast du als Fotograf deine ersten Aufträge. So, keiner wird über Nacht reich. So,
was ist denn deine Vision? Also wie wirst du das jetzt machen? Bist du sozusagen jetzt mal klassisch gesprochen ins Rentenalter kommst, glaubst du?
Die 2 Jahre. ganz ehrlich, so ich habe keinen 30-Jahre-Plan. So, wenn ich vor 20 Jahren, 20 Jahre.
Horizont ist so ein Jahr, 2 Jahre?
Ich glaube, das ganze Nukular-Ding kann sich locker über 20 Jahre tragen. Noch locker. 30 Jahre, 40 Jahre
kann es. Weil man damit auch alt werden kann, auch mit dieser Nerdigkeit.
Naja, das, was jetzt passiert, bespreche ich in 20 Jahren. Das ist ja genau der Gag daran. Also jedes Jahr haben wir einen Jahresrückblick und der thematisiert immer das, was vor 20 Jahren war. Und im Jahr 2040 freue ich mich jetzt schon auf die Folge, wenn wir dann sagen, ja, ey, von Januar bis September haben wir rumgesessen.
Siehst denn du das ganze Podcast-Wachstum jetzt positiv, weil du sagst, hey, das ganze Business wächst, ich werde wahrscheinlich eher mehr Hörer finden und mehr Werbenachfrage haben? Oder sagst du, da kommen jetzt so viele neue rein, die im Zweifel mir auch meine Hörer wegnehmen und dann meine nerdigen Sachen aus der Anfangszeit werden ersetzt durch irgendwelche Podcasts, die anders ticken, schneller, mehr Input, sowas?
Im Falle von uns ist es so, ich bin super oft oder super gerne Gast bei kleineren Podcasts. So. Und dann die erste Frage, die ich auch einfach stelle, ist nur, welches Thema ist es denn und wie gut seid ihr in diesem Thema drin? Die Frage, wie viele Hörer das hat, ist mir erstmal egal, weil wir uns halt, wir sind in einer sehr dankbaren Position, dass wir halt eines der größeren Pferde sind, eines der stärkeren Pferde sind in diesem Podcast-Segment. Deswegen ist es eher so, wir haben zum Beispiel die Backloggers, das ist ein Podcast, den wir quasi akquiriert haben so ein bisschen, die super Freunde geworden sind von uns, die haben halt 3-stellige Aufrufzahlen, 4-stellige Aufrufzahlen vielleicht mal. Aber die machen das halt mit so einer Leidenschaft, dass man die halt unterstützen
möchte. Warum wachsen die nicht?
Weil der Markt jetzt gerade halt sehr, sehr, sehr groß ist. So, und stell dir das doch mal vor, 500 Hörer, stell dir doch einfach mal vor, hier wären jetzt gerade 500 Leute. Ja. So, das ist schon eine Menge. So, wenn man mir damals gesagt hätte, dass mein Artikel irgendwann gelesen werden von mehr als 10 Leuten, die ich damals mit 15, 16 geschrieben habe, dass irgendwann 10 Leute da sind, die meinen Artikel lesen würden, ich wäre ausgeflippt. So, ich habe jeden Tag immer in die User-Statistiken geguckt und war so, okay, heute ist mein Klick dabei, den ziehe ich jetzt ab. Ah, okay, ja, einer war auf meiner Website. Richtig geil.
Aber genauso fängt es an.
So fängt es an. Und deswegen, jeder soll einfach mal machen, gucken, was passiert eigentlich, wenn ich mein Hobby irgendwie versuche, zum Beruf zu machen und sich einfach trauen, einfach anfangen. So, ey, fang an damit. So, das ist halt der Punkt.
Mehr kann man nicht sagen. Das ist doch irgendwie Motivation pur. Kann es funktionieren. Bei dir hat es geklappt, bei mir jetzt auch einigermaßen geklappt. Ich hoffe hier, die Kollegen von GoDaddy haben jetzt irgendwie ein paar Hörer, die sagen, ich brauche noch eine Website dazu. In dem Sinne, vielen Dank, dass du es erzählt hast.
Danke, dass ich Gast sein durfte.
2. Folge, ja. Also wir sind ja beide sozusagen jetzt hier in diesem neuen Format erstmal dabei, was zu lernen, was Neues anzubieten. Ja. Ich fand's cool. Danke dir, Christian.
Dankeschön.
Jo, ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.